Bestimmt hat uns dieser Vortrag darin bestärkt, dem Druck der Welt etwas entgegenzusetzen. Beim nächsten Vortrag können wir uns über die Triebkraft unseres Handelns Gedanken machen und darüber, was uns hilft, unsere Ziele zu erreichen. Bruder Fred Kühne, der mit der Versammlung Ulm-Ost verbunden ist, wird basierend auf Römer Kapitel 8, Verse 5 und 6 über das Thema sprechen: Das Sinnen des Geistes bedeutet Leben und Frieden.
Können wir uns eine Situation vorstellen, bei der es um Leben und Tod geht? Was würden wir nicht alles tun, um eine solche Situation zugunsten des Lebens zu beeinflussen, nicht wahr? Keine Anstrengung, kein Aufwand, kein Mittel wären uns zu schade oder zu viel. Tatsächlich sind wir in einer solchen Situation, jeder von uns. Auch die Christen im Rom des ersten Jahrhunderts waren in dieser Situation. Der Apostel Paulus schrieb ihnen einen Brief. Er nennt sie in Römer Kapitel 1, Vers 7, Geliebte Gottes, zu Heiligen Berufene, also alles gesalbte Christen. Worum ging es? Um nicht weniger, als wie er es nennt, vom Gesetz der Sünde und des Todes freigemacht zu werden, gemäß Kapitel 8, Vers 2. Wir alle, auch die wir zu den anderen Schafen gehören, wir sind diesem Gesetz der Sünde und des Todes unterworfen. Wie können wir uns davon freimachen? Im Einsichtenband 2 auf der Seite 1141 finden wir folgenden Hinweis. Wer von der Verurteilung und dem Gesetz der Sünde und des Todes frei sein möchte, muss sich von Gottes Geist leiten lassen und dessen Früchte hervorbringen, denn das Sinnen des sündigen Fleisches bedeutet Tod. Äußerst klare Worte. Und deswegen sollten wir die Ermahnung des Apostels und die Ermahnung dieses Themas wirklich sorgfältig beachten. Es geht in der Tat um unser Leben. Schlagen wir doch bitte Römer Kapitel 8 auf und wir könnten unsere Bibel an dieser Stelle aufgeschlagen lassen. In den Versen 5 und 6, da beschreibt der Apostel Paulus, worum es geht. Und wenn wir das aufmerksam verfolgen, dann finden wir auch dort das Rezept, wie wir von der Situation der Sünde und des Todes weg und die Situation zum Leben hin beeinflussen können. Lesen wir ab Vers 5. Denn die, die mit dem Fleisch in Übereinstimmung sind, richten ihren Sinn auf die Dinge des Fleisches. Die aber mit dem Geist in Übereinstimmung sind, auf die Dinge des Geistes. Und jetzt im Vers 6 die entscheidende Aussage. Denn das Sinnen des Fleisches bedeutet Tod, das Sinnen des Geistes aber bedeutet Leben und Frieden. Ja, warum bedeutet das Sinnen des Fleisches gleich Tod? Haben wir Römer 8 noch aufgeschlagen? In den Versen 7 und 8 finden wir die Antwort. Weil das Sinnen des Fleisches Feindschaft mit Gott bedeutet. Denn es ist dem Gesetz Gottes nicht untertan und kann es tatsächlich auch nicht sein. Und daher jetzt im Vers 8 die logische Folgerung. So können denn die, die mit dem Fleisch in Übereinstimmung sind, Gott nicht gefallen. Merken wir, unser unvollkommenes Fleisch kann unser eigener Feind werden, genauso wie Satan und die Dämonen unsere Feinde sind. Und dann kommt noch die in Jeremia 17, Vers 9 beschriebene Gefahr hinzu, unser verräterisches und heilloses Herz. Und der Prophet fügt noch hinzu, wer kann es kennen? Vielleicht macht uns unser Herz ja schon etwas vor, wenn es um die Beantwortung der Frage geht, was bedeutet das eigentlich, fleischlich gesinnt sein? Nun, die Antwort ist relativ einfach. Fleischlich gesinnt sein bedeutet, einen für sündige Menschen charakteristischen Standpunkt einzunehmen. Oh, jetzt werden wir vielleicht spontan sagen, ja, ich doch nicht. Einen für Menschen charakteristischen Standpunkt einnehmen, niemals. Doch langsam stellen wir uns ein paar Fragen. Wie reagieren wir, wenn uns der treue und verständige Sklave in einer Sache ganz offen anspricht? Zum Beispiel in Bezug auf die äußere Erscheinung, was für einen Christen passend und was unpassend ist? Sind wir wirklich geistig gesinnt? Dann ist das auch an unserer Kleidung in den christlichen Zusammenkünften zu erkennen. Und bei Geselligkeiten? Wenn wir wirklich geistig gesinnt sind, dann kann man das auch dort an unserer Kleidung erkennen. Ein Beispiel. Vielleicht waren wir in letzter Zeit irgendwann einmal in einem Betelheim, haben dort einen Besuch gemacht. Wie waren wir gekleidet? Im Buch Organisiert Jehovas Willen zu tun, lesen wir auf Seite 138 Folgendes. Wir sollten daran denken, dass der Name Betel Haus Gottes bedeutet. Unsere Kleidung und unser Benehmen sollten daher dem entsprechen, was von uns erwartet wird, wenn wir uns im Königreichssaal zur Anbetung versammeln. Und jetzt noch einmal die Frage: Wie waren wir gekleidet? Freizeitmäßig? War unsere Kleidung eng anliegend oder gar enthüllend? Wirkte sie eventuell auf Betel-Mitarbeiter befremdend? Das wäre in der Tat sehr befremdend, denn bedenken wir bitte, wer geistig gesinnt ist, befremdet die Welt, nicht seine Brüder und Schwestern. Wir kennen die Aussage des Apostel Petrus aus 1. Petrus Kapitel 4, Vers 4. Weil wir ihren Lauf, den Lauf der Welt, nicht mit ihnen fortsetzen, deswegen sind sie befremdet und reden lästerlich über uns. Das mit dem Besuch im Betel war nur so ein Beispiel. Nehmen wir doch bitte die Hinweise und den Rat des treuen und verständigen Sklaven auf jedem Gebiet an. Weisen wir das Sinnen des Fleisches zurück, damit wir Gott gefallen und seine Freundschaft haben können. Ja, und jetzt kommen wir zu der Beantwortung der Frage, was bedeutet es eigentlich, geistig gesinnt zu sein? Kurz gesagt, geistig gesinnt zu sein bedeutet, unser Denken, unsere Neigungen vollständig vom Heiligen Geist Gottes beeinflussen zu lassen. Eine etwas ausführlichere Erklärung finden wir in der Wachtum-Ausgabe vom 15. März 2001 auf der Seite 15. Hier wird auf die vorhin gelesenen Verse aus Römer 8 Bezug genommen und dann Folgendes erklärt. Als Paulus über das Sinnen des Geistes schrieb, gebrauchte er ein griechisches Wort, das Anschauung, die Sinnesart, das Bestreben oder das Trachten bezeichnet. Es heißt weiter, ein verwandtes Verb bedeutet in einer bestimmten Art und Weise denken oder gesinnt sein. Mit dem Sinne des Geistes ist somit gemeint, von Jehovas wirksamer Kraft gelenkt, beherrscht und angetrieben zu werden. Das heißt, dass wir unser Denken, unsere Neigungen und auch unsere Bestrebungen bereitwillig und vollständig vom Heiligen Geist beeinflussen lassen. Zitat Ende. Ja, was wird das Ergebnis sein, wenn das so auf uns zutrifft, wie wir das hier eben gelesen haben? Dann wäre es sicher kaum vorstellbar, dass wir uns fleischliche Ziele setzen, nicht wahr? Wenn Gottes Geist die treibende Kraft in uns ist, dann werden wir uns geistige Ziele setzen. Was könnten das für Ziele sein? Nun, wir könnten uns zum Beispiel vornehmen, unsere Studiengewohnheiten zu verbessern oder Zeit einzuräumen, um über das Studierte oder einfach über Gottes Wort nachzudenken. Ein anderes Ziel könnte es sein, mehr Zeit im Predigtdienst einzusetzen. Und damit das nicht eine gut gemeinte Absichtserklärung bleibt, könnten wir das vielleicht mit einem persönlichen Zeitziel verknüpfen, das wir uns vornehmen. Wie wäre es, wenn du dich als junger Bruder um ein bestimmtes Dienstvorrecht bemühen würdest? Ein lohnendes Ziel, Paulus spricht von vortrefflicher Arbeit. Ein lohnendes Ziel ist es auch, sich im Hervorbringen der Frucht des Geistes verbessern zu wollen. Wir wissen, ein wesentlicher Bestandteil der Frucht des Geistes ist der Glaube, eine unabdingbare Voraussetzung, um auf Jehova zu vertrauen und zuerst das Königreich zu suchen. Aber all das können wir schaffen, wenn wir geistig gesinnt sind, denn für Gottes Geist ist nichts zu schwierig. Schauen wir noch einmal in Römer Kapitel 8 hinein. Der Apostel Paulus beschreibt hier auf sehr eindrucksvoller Weise, wozu der Geist Gottes in der Lage ist. Er spricht seine gesalbten Mitchristen an und sagt ab Vers 9, ihr dagegen seid nicht in Übereinstimmung mit dem Fleisch, sondern mit dem Geist, wenn Gottes Geist wirklich in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, so gehört dieser ihm nicht an. Ist aber Christus in Gemeinschaft mit euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber ist des Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber durch seinen in euch wohnenden Geist lebendig machen. Das Sinnen des Geistes bedeutet also wirklich Leben und Frieden. Deutlicher, wie das hier vom Apostel Paulus formuliert wurde, kann man es nicht beschreiben. Wir freuen uns über viele junge Menschen, die genau das erkannt haben, die sich aus diesem Verständnis heraus geistige Ziele gesetzt haben, materielle Ziele zurückgestellt haben und sich zum Beispiel für den Vollzeitdienst entschieden haben. Unsere Schwester Zita Becker ist so ein junger Mensch. Wir wollen sie kurz befragen. Zita, du bist in einem religiös geteilten Haus aufgewachsen. Deine Mutter, unsere Glaubensschwester, dein Vater, deine Geschwister teilen deinen Glauben nicht. Aber jetzt bist du schon seit September letztes Jahr im allgemeinen Pionierdienst. Und was uns interessiert, wie alt warst du, als du dich hingegeben hast und hast taufen lassen? Und wie war deine damalige Situation?
Bei meiner Taufe war ich fast 18 Jahre alt. Ich war damals noch in der Schule. Nach Beendigung der Schule wusste ich überhaupt nicht, welchen Beruf ich ergreifen soll und habe deswegen erstmal ein soziales Jahr gemacht. Danach wusste ich, welchen Beruf ich gerne machen möchte, habe aber keinen Ausbildungsplatz bekommen. Und so kam es, dass ich erstmal für 4 Monate nach Paraguay gegangen bin.
Was hast du denn in Paraguay gemacht?
Dort war ich sehr viel mit Pionieren zusammen, die mich oft mit in den Predigtdienst genommen haben. So konnte ich das Land ein bisschen kennenlernen. Und damals wurde schon der Wunsch geweckt, mal im Vollzeitdienst zu stehen.
Gut, du hast ja dann deine Ausbildung als Physiotherapeutin gemacht und auch abgeschlossen. Sag, wie wäre so der normale weitere berufliche Werdegang gewesen?
Einige Jahre Berufserfahrung zu sammeln, diverse Fortbildungen und Kurse zu belegen, um dann vielleicht mal eine eigene Praxis aufzumachen.
Ja, bei dir war das ja dann nicht so. Du hast mir ja gesagt, dass du dich schon während deiner Ausbildungszeit für den Vollzeitdienst entschieden hast. Was waren so deine Gründe?
Ja, während der Ausbildung in Ingolstadt hatte ich wieder viel Kontakt mit Pionieren. Mit einer Schwester habe ich sogar zusammen gewohnt. Und da konnte ich tagtäglich sehen, dass der Vollzeitdienst wirklich der beste Lebensweg ist.
Ja. Welche Probleme hattest du denn auf dem Weg dorthin zu lösen?
Ja, das Ende der Ausbildung kam dann immer näher und ich hatte immer noch keinen Arbeitsplatz. Das hat mir doch ein bisschen Bauchweh bereitet. Und hinzu kamen auch noch zwischenmenschliche Probleme, die mich sehr entmutigt haben.
Ja, wie hast du das schließlich gemacht? Wie bist du die Sache angegangen?
Ich hatte bereits ans Bethel geschrieben, mit der Bitte, mir Versammlungen zu nennen, die Hilfe benötigen. Und mir wurden dann 3 Versammlungen genannt, in den Städten habe ich mich dann fleißig beworben.
Und warum ist deine Entscheidung dann für eine Ulmer Versammlung gefallen?
Ich habe das zum festen Bestandteil meiner Gebete gemacht und habe für mich entschieden, dorthin zu gehen, wo ich als erstes eine geeignete Arbeit und eine Wohnung finde. Und in Ulm wurde mir dann als erstes die Teilzeitstelle angeboten.
Ja, schön. Sag, wie hat es sich für dich als Schutz erwiesen, dass du dich schon als junger Mensch mit geistigen Belangen beschäftigt hast?
Ja, zum einen hat es mir sehr geholfen, mit Entmutigungen fertig zu werden. Und zum anderen hat es dazu beigetragen, dass ich mein Ziel nicht aus den Augen verliere. Das war dann teilweise so, dass ich kaum noch erwarten konnte, endlich mit dem Pionierdienst anfangen zu können.
Tja, und so kennen wir dich ja auch. Wir kennen deine Begeisterung, sie steckt an. Du warst schon zweimal im Bethel als Ferienmitarbeiter tätig. Und in unserer Versammlung, da kennen wir dich einfach als einen freudigen, engagierten, allgemeinen Pionier. Wir danken für deinen Bericht. Mach einfach weiter so. Es ist wirklich erfrischend zu sehen, welche schöne Ergebnisse sich durch das Sinnen des Geistes einstellen. Im schon einmal zitierten Wachturm vom 15. März 2001 auf der Seite 19, da wird der Nutzen für junge Menschen folgendermaßen beschrieben. Strebt ein junger Christ beispielsweise den Vollzeitdienst an, kann ihm dies in der schwierigen Zeit als Jugendlicher oder junger Erwachsener als Leitstrahl dienen. Bedrängt man ihn, einen Kompromiss zu schließen, wird er eine klare Vision von dem haben, was er im Dienst für Jehova erreichen möchte. Es ist das Klügste, was man tun kann. Denn die Welt vergeht, sagt der Apostel Johannes. Wir kennen den Text aus seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 15 bis 17. Deshalb wäre es für einen Geistesmenschen wirklich töricht, sich materielle Ziele zu setzen oder gar diese geistige Ausrichtung sündhaftem Vergnügen zu opfern. Jesu Ermahnung, sich Schätze im Himmel aufzuhäufen, ist so aktuell wie nie. Wir kennen seine Aussage. Er sagt, hört auf, euch Schätze auf Erden aufzuhäufen. Häuft euch vielmehr Schätze im Himmel auf. Satan und seine Dämonen sind darauf aus, unser Denken zu beherrschen. Ihre Devise ist herrschen oder vernichten. Er und seine Helfershelfer tun alles in ihrer Macht Stehende, um unser Verhältnis zu Jehova zu zerstören. Wie machen sie das? Sie versuchen, die Kontrolle über unseren Sinn zu erlangen, weil sie wissen, dass es Feindschaft mit Gott und Tod nach sich ziehen würde, wenn wir ihnen nachgeben. Angriffe auf unser geistiges Sinnsein oder gar moralische Verlockungen oder unmoralische Verlockungen können wir nur dann erfolgreich widerstehen, wenn wir uns wirklich von Herzen verpflichtet fühlen, diese biblischen Grundsätze tief in uns zu verankern. Ist das tatsächlich so? Wir sind wieder in Römer Kapitel 8, diesmal in den Versen 12 und 13. Der Apostel Paulus spricht hier in der Tat von einer Pflicht, wenn er im Vers 12 sagt, demnach, Brüder, sind wir nicht dem Fleisch verpflichtet, um in Übereinstimmung mit dem Fleisch zu leben. Ja gut, dem Fleisch gegenüber sind wir nicht verpflichtet, sagt der Apostel Paulus, wohl aber dem Geist gegenüber, denn, und das lesen wir dann im Vers 13, denn wenn ihr in Übereinstimmung mit dem Fleisch lebt, werdet ihr bestimmt sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes zu Tode bringt, werdet ihr leben. Und genau das wollen wir. Wir möchten Leben haben und Frieden. Wir möchten uns in unserem Entschluss stärken, Jehovas Willen zu tun. Und das setzt voraus, dass wir uns biblische Ermahnungen und Grundsätze wirklich zu Herzen nehmen. Es genügt nicht, wenn wir unseren Kopf mit biblischer Erkenntnis füllen. Das müssen wir zwar auch, aber das allein wäre nicht genug. Wir müssen die gewonnene Erkenntnis lieben lernen und bereit sein, Jehova wirklich von Herzen zu gehorchen. Der Schreiber vom Psalm 119 bringt das im 97. Vers sehr schön zum Ausdruck. Wir kennen seine Worte, wenn er sagt, wie liebe ich dein Gesetz, den ganzen Tag befasse ich mich damit.
Werden wir, du und ich, das schaffen können? Naja, natürlich. Aber wir müssen auch Jehova darum bitten, dass er uns durch seinen Heiligen Geist hilft. Und er wird es dann tun. Jesus beschreibt in Lukas Kapitel 11 im Vers 3 diese Bereitschaft Jehovas in einem sehr eindringlichen Bild. Er sagt, wenn nun ihr, und er spricht hier von unvollkommenen, fehlerhaften, aber treusorgenden Eltern, wenn nun ihr, obwohl ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Warum ist diese Bitte vonnöten? Nun, es könnte doch sein, dass wir selbst bemerken oder jemand uns darauf aufmerksam macht, dass wir uns von sündigen Wünschen oder von einer weltlichen Verhaltensweise beeinflussen lassen. Besonders dann sollten wir in unseren Gebeten ausdrücklich um Beistand bitten, dagegen anzugehen. Dabei ist es klug und weise, in unseren Gebeten konkret auf das Problem einzugehen und Jehova um Beistand zu bitten, allen Tendenzen entgegenzuwirken, die zu diesem Problem führen könnten. Wie kann uns Jehova in einer solchen Situation konkret helfen? Philipper Kapitel 4, die Verse 6 und 7 geben uns die Antwort. Er kann uns helfen, unsere Gedanken, unser Sinnen auf gerechte, auf keusche, auf tugendhafte, auf lobenswerte Dinge zu lenken oder zu konzentrieren. Wie hat er es formuliert? Er sagt, seid um nichts ängstlich besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen zusammen mit Danksagung eure Bitten bei Gott bekannt werden. Und jetzt formuliert er das Ergebnis. Er sagt, und der Friede Gottes, der alles Denken übertrifft, wird euer Herz und eure Denkkraft durch Christus Jesus behüten. Wie wertvoll, dass wir diese Zusicherung von Jehova haben. Wie hatten wir die Betrachtung unseres Themas begonnen? Können wir uns eine Situation vorstellen, bei der es um Leben oder um Tod geht? Was würden wir nicht alles tun, um eine solche Situation zugunsten des Lebens zu beeinflussen, nicht wahr? Keine Anstrengung, kein Aufwand, kein Mittel wäre uns zu schade oder zu viel. Doch bei dem, was wir unter dem Thema das Sinnen des Geistes bedeutet Leben und Frieden besprochen haben, geht es um unser ewiges Leben. Es geht um ewigen Frieden. Deswegen lasst uns, so wie es unser Tagesmotto sagt, lasst uns immer im Hinblick auf den Geist sehen. Von der Einhaltung dieser deutlichen Ermahnung hängt unser Leben ab. Nehmen wir sie bitte ernst.